Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Spitzen von Union und SPD beraten zur Stunde im Kanzleramt über den weiteren Kurs der Koalition. Für die Sozialdemokraten nehmen erstmals das Übergangsspitzentrio Dreier, Schwesig und Schäfer-Gümbel sowie der kommissarische Fraktionschef Mützenich am Koalitionsausschuss teil. Zentrales Thema sind die Finanzen, also konkret die Frage, was lässt sich angesichts knapperer Kassen noch umsetzen? Die Vorstellungen von Union und SPD gehen hier auseinander.
Es geht heute Abend ums Geld, so viel ist klar. Finanzminister Scholz soll seine Vorstellungen zur Haushaltsplanung präsentieren. Milliardenschwere Einsparungen seien nötig, hieß es vorab. Die Steuereinnahmen sinken, auch die geplante Abschaffung des Soli für 90% der Steuerzahler kostet. Welche Projekte also kann und will die Große Koalition eigentlich noch realisieren? Vielleicht kommt man bei der Reform der Grundsteuer voran. Ein Kompromiss scheint möglich, der eine Öffnungsklausel für die Länder vorsieht. Das Thema hängt mit dem Kampf gegen steigende Mieten zusammen. Die SPD wünscht sich einen Mietendeckel. Schwer vorstellbar, dass die Union dabei mitmacht. Sie setzt stattdessen auf mehr Neubau. Beim Dauerstreit um die Grundrente scheinen die Positionen festgefahren. Die Union lehnt eine Lösung ohne Bedürftigkeitsprüfung ab. Gut möglich, dass die SPD mit ihrem Konzept lieber in den nächsten Wahlkampf zieht, als einzulenken. Die Klimapolitik allerdings drängt. Bis Herbst muss die Koalition einen Fahrplan für den Kohleausstieg und ein Klimaschutzgesetz vorlegen. Die SPD-Umweltministerin ist mit einem Entwurf vorgeprescht. Die Union steht unter Zugzwang. Das Klimakabinett soll auch im Juli und August tagen. Die Sommerpause fällt in diesem Jahr aus.
Zur Stimmung beim ersten Koalitionsausschuss nach den starken Verlusten bei der Europawahl. Jetzt Tina Hassel, live aus Berlin.
Vor 30 Minuten hat das Treffen begonnen, eine Kursbestimmung unter erheblichem Druck. Tiefer sinken können wir kaum, haben wir im Vorfeld aus der Koalition gehört. Ein Weiter-so gehe nicht. Beim Kampf um Wohnungsnot und explodierende Mieten könnte sich heute Abend etwas bewegen, zumindest per Absichtserklärung, nachdem die Kanzlerin überraschend einen Gesetzesentwurf für Mittwoch ins Spiel gebracht hat. Nachdem die Union auf die völlige Abschaffung des Soli verzichtet, erwartet sie nun ein Entgegenkommen der Sozialdemokraten, zum Beispiel bei der Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente. Danach aber sieht es nicht aus. Eine Personalie, die offiziell gar nicht auf der Tagesordnung steht, sorgt ebenfalls für Spannungen. Sollte sich die Regierung nicht darauf einigen, dass Manfred Weber der nächste EU-Kommissionspräsident werden soll, muss sich die Kanzlerin am Donnerstag beim EU-Personalpoker in Brüssel enthalten. Auch hier drängt also die Zeit. Zurück zu Jan Hofer.
Die Bundesregierung hat seit Jahresanfang Rüstungsexporte für mehr als 1 Milliarde Euro an Länder genehmigt, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Das geht aus einer Anfrage der Grünen hervor. Im Koalitionsvertrag hatten SPD und Union vereinbart, neue Exporte an unmittelbare Konfliktparteien der Kriegsallianz nicht mehr zu erlauben. Ausfuhrgenehmigungen wurden erteilt für Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Ägypten und den Sudan.
Diese Länder kämpfen seit rund 4 Jahren im Jemenkrieg. Sie unterstützen die jemenitische Regierung gegen schiitische Rebellen. Eine Folge der Auseinandersetzungen? Hunger in der Zivilbevölkerung. Die Bundesregierung hatte bei den Koalitionsverhandlungen vor 15 Monaten Exportbeschränkungen für die Länder beschlossen, die am Jemenkrieg beteiligt sind. Nun zeigt eine Antwort des Wirtschaftsministeriums, Deutschland hat von Januar bis Juni Rüstungsgüter im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro genehmigt.
Das Problem in Jemen ist nicht nur, dass Bomben vom Himmel runterfallen auf die Leute, sondern auch die Blockade des Landes und jedes Fahrzeug und auch Schiffe, die benutzt werden, um diese Blockade weiter zu erhalten, um zu verhindern, dass humanitäre Güter an Kinder kommen, sind Teil dieser Kriegsführung.
Noch am Mittwoch klammerten Kanzlerin Merkel und der Kronprinz von Abu Dhabi, das zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört, das Thema Rüstungsexporte aus. Seit heute ist klar, Deutschland hat 2019 Rüstungsexporte dorthin in Höhe von 200 Millionen Euro genehmigt, im Falle von Ägypten in Höhe von 800 Millionen Euro. Saudi-Arabien soll sondergeschützte Geländewagen bekommen, trotz des kompletten Exportstopps nach dem gewaltsamen Tod des saudischen Regierungskritikers Khashoggi.
Ich glaube überhaupt, dass Saudi-Arabien ein Partner bei der Lösung des Jemen-Konfliktes sein sollte. Saudi-Arabien sollte auf eine friedliche politische Lösung setzen. Ich glaube, dass Saudi-Arabien dazu auch bereit ist. Deswegen sollten wir unsererseits auch unsere Haltung gegenüber diesem Land im Blick auf den Jemen-Konflikt überdenken.
Moralische Überlegungen wegen des Jemenkrieges auf der einen Seite, wirtschaftliche Interessen auf der anderen. Die Bundesregierung, so Kritiker, laviere bei der Frage der Rüstungsexporte.
Zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke ist ein 45-jähriger Mann gefasst worden. Er steht unter dringendem Tatverdacht. Die Festnahme erfolgte laut Staatsanwaltschaft aufgrund eines DNA-Spurentreffers. Der Mann soll aus dem rechtsextremen Milieu kommen oder Kontakte dorthin gehabt haben. Nach Lübkes Tod hatten hasserfüllte und hämische Reaktionen aus der rechten Szene im Internet für Empörung gesorgt.
Heute vielleicht der Durchbruch im Fall um den getöteten Regierungspräsidenten Walter Lübcke aus Kassel. So meldet es unter anderem die FAZ. Die Polizei hat einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der aus dem rechtsextremistischen Milieu stammen soll. Der Verdächtige, der hier in der Justizvollzugsanstalt Kassel I einsitzt, wurde aufgrund eines DNA-Spurentreffers am Tatort festgenommen, teilten die Behörden heute mit. Rückblick: In der Nacht auf den 2. Juni war Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses aus nächster Nähe erschossen worden. Eine heiße Spur hat die Polizei zunächst nicht, bittet um Hinweise. Am Pfingstwochenende dann wird ein Mann festgenommen, kommt wieder frei. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung. Bereits früh gibt es Spekulationen über ein rechtsextremes Motiv. Denn 2015 stellt sich Lübcke eindeutig an die Seite von Flüchtlingen, wurde angefeindet.
Da muss man für Werte eintreten, und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist auch.
Verschwinder! Glaub's nicht! Verschwinder!
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier will zunächst einmal abwarten, ob die Ermittlungen den Verdacht einer rechtsextremistischen Tat erhärten.
Man wird dann, wenn es so wäre, sicherlich auch die Frage diskutieren müssen, war der allein? Gibt es da ein Umfeld? Gibt es Dinge, die uns beschäftigen, jetzt jenseits der Tat?
Für die Sicherheitsbehörden ist aktuell wohl noch unklar, ob es sich um die Tat eines Einzelnen handelt.
Die CDU hat das Rennen um den Oberbürgermeisterposten im sächsischen Görlitz gewonnen. Bei der Stichwahl setzte sich der christdemokratische Kandidat Ursu gegen den AfD-Politiker Wippel durch. Die Abstimmung war von bundesweitem Interesse. Bei einem Sieg hätte die AfD erstmals den Oberbürgermeister einer deutschen Stadt gestellt. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Die Wahl in Görlitz galt daher auch als Stimmungstest.
Bis zuletzt beobachtet der CDU-Kandidat angespannt die Auszählung, dann die Erleichterung. Octavian Ursu hat die Stichwahl gewonnen, wenn auch nur knapp. Damit ist klar, Görlitz wird nicht Deutschlands ersten AfD-Oberbürgermeister bekommen.
Es ging tatsächlich um unsere Stadt als Europastadt. Bleiben wir eine offene Gesellschaft oder wollen wir uns abschotten? Auf dieser Ebene hat sich die Diskussion am Ende bewegt.
Die beiden Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt konnten unterschiedlicher kaum sein. Die AfD schickte mit Sebastian Wippel einen Polizisten ins Rennen. Gegenkandidat Ursu ist studierter Trompeter mit Migrationshintergrund. Seit 2014 sitzen beide im Sächsischen Landtag. Die anderen Parteien hätten bei der Stichwahl erneut antreten können, zogen zugunsten Ursus aber ihre Kandidaten zurück. Der AfD-Kandidat zeigt sich enttäuscht.
Es hat am Ende nicht ganz gereicht, aber es war aus meiner Sicht keine Wahl unbedingt für Herrn Ursu, sondern es war eine Wahl gegen den AfD-Kandidaten, gegen mich. Und ich schaue gut in die Zukunft.
Wippel konnte vor allem mit einem Thema punkten, mit Sicherheit. Sein gutes Abschneiden in beiden Wahlgängen ist ein deutliches Signal, wenige Monate vor den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland.
Es ist natürlich ein Zeichen, dass einerseits die AfD stärkt in gewisser Hinsicht, weil es zeigt, wie stark sie im ländlichen Gebiet verankert sind und auch in den Mittelstädten. Auf der anderen Seite zeigt es auch eine gewisse Bereitschaft, alle anderen Parteien sich sozusagen nicht mit der AfD zu verbünden oder auch letztendlich Wähler dazu aufzurufen.
Die Wahl in Görlitz gilt als Stimmungstest auch für die überregionale Politik.
Dankeschön. In Hongkong haben erneut Hunderttausende gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz protestiert. Den Demonstranten reicht die Zusage der Regierung nicht aus, die Pläne zurückzustellen. Sie bestehen darauf, dass sie komplett fallen gelassen werden. Mit dem Gesetz könnten Verdächtigte nach China ausgeliefert werden. Kritiker sehen darin einen Eingriff in die Autonomie, die Hongkong bei der Übergabe an China garantiert worden war.
Ein kilometerlanger Protestmarsch zwischen Hongkongs Hochhäusern. Die gestrige Ankündigung der Regierung, das umstrittene Auslieferungsgesetz vorerst nicht weiter zu verfolgen, hat nichts bewirkt. Die Demonstranten wollen, dass es ganz gestrichen wird und sind wütend auf Regierungschefin Carrie Lam. Die Regierung zwingt uns ein Gesetz auf, das wir nicht mögen, fürchten. Wenn das durchkommt, wird die Einzigartigkeit Hongkongs ruiniert. Ich will, dass Carrie Lam zurücktritt. Deshalb bin ich heute hier mit meinen Kindern. Auch diese Szenen empören die Demonstranten. Etwa 80 Menschen wurden verletzt, als es am Mittwoch zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei kam. Der Einsatz sei unverhältnismäßig gewesen, kritisieren sie. Es ist erneut eine der größten Demonstrationen, die Hongkong je erlebt hat. Mittlerweile ist es eine Bewegung geworden, der es um mehr geht als nur das umstrittene Auslieferungsgesetz. Es geht darum, der Hongkonger Autonomie und Freiheit wieder Geltung zu verschaffen und sicherzustellen, dass die Regierung und auch Peking nicht wieder in die falsche Richtung gehen. Ein Ende der Proteste ist nicht in Sicht. Für morgen haben Aktivisten zu stadtweiten Streiks aufgerufen.
Am Abend eine Überraschung. Regierungschefin Lam bittet die Bürger um Verzeihung. Sie räumt Defizite in der Regierungsarbeit ein und will Kritik akzeptieren. Zuvor hatte sie den Protest noch als Aufruhr bezeichnet. Doch die Demonstranten bleiben dabei. Sie soll zurücktreten.
Ein massiver Stromausfall hat weite Teile Südamerikas lahmgelegt. Der argentinische Energieversorger Edesur teilte mit, dass ganz Argentinien und Uruguay betroffen waren und damit bis zu 48 Millionen Menschen. Nach Medienberichten soll es außerdem in Brasilien, Chile und Paraguay Ausfälle gegeben haben. Der Grund für den Blackout sei ein Fehler im Stromnetz.
Kurz vor Tagesanbruch fallen die Lichter aus. Montevideo in Uruguay und die argentinische Hauptstadt Buenos Aires im Dunkeln. Und schnell wird klar, es ist ein massiver Stromausfall, der beide Nationen landesweit betrifft und auch Grenzbereiche in Brasilien und Chile. Eine schwere Störung im Verbundsystem sei die Ursache, so der argentinische Energieversorger Edesur. Betroffen etwa 48 Millionen Menschen. Der Betrieb von U-Bahn und Zügen musste gestoppt werden. Es kommt aber nicht zu chaotischen Zuständen. Auf der Südhalbkugel beginnt der Winter und sonntags sind weniger Menschen unterwegs als sonst. Nur Geschäfte mit Notstromaggregaten konnten öffnen. Lokale Stromausfälle gibt es hier immer wieder. So eine schwere Havarie allerdings ist ungewöhnlich, die genaue Ursache bislang unbekannt. Die elektrische Infrastruktur allerdings gilt als marode. Argentinien, wo im Herbst gewählt wird, leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. Möglicherweise haben tagelange Regenfälle den Schaden ausgelöst. Mittlerweile fließt der Strom in einigen Regionen wieder, aber bis es landesweit wieder Elektrizität gibt, dürften noch Stunden vergehen.
Die deutschen Fußballerinnen wollen die WM-Vorrunde in Frankreich als Gruppenerste abschließen. Dazu genügt dem Team von Bundestrainerin Vos Tecklenburg gegen Südafrika ein Unentschieden. Die DFB-Elf werde aber auch morgen auf Sieg setzen, so die Bundestrainerin.
Die Bundestrainerin heute selbst am Ball. Abschlusstraining vor dem Spiel gegen WM-Neuling Südafrika morgen. Obwohl das Team von Martina Voss-Tecklenburg bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist, hat die Partie große Bedeutung. Der Gruppensieg soll perfekt gemacht werden. Ein Unentschieden würde reichen.
Von vornherein war unser Ziel, Gruppenerster zu werden. Und jetzt haben wir eine sehr gute Ausgangslage dafür. Wissen aber auch, dass wir morgen den nächsten entscheidenden Schritt machen wollen. Und wir wollen, wenn wir auf den Platz gehen, jedes Spiel gewinnen.
Als Gruppenerster würde das Team das Duell mit Weltmeister USA vermeiden. Der morgige Gegner Südafrika hat bislang ein Tor bei der WM erzielt. Äußerst sehenswert. Punkte haben die Frauen aber noch keiner auf dem Konto.
Sie verteidigen mit allem, was sie haben. Sie haben auch vorne gefährliche Spitzen. Also wir wissen schon, dass Südafrika auch ihre Stärken mitbringen. Und uns erwartet da auf jeden Fall ein Gegner, der uns die 3 Punkte nicht schenkt.
Nach den effizienten, aber wenig glanzvollen Siegen gegen China und Spanien wünscht sich die Bundestrainerin eine Steigerung bei ihrer Mannschaft. Anstoß im Stade de la Mosson von Montpellier, morgen um 18 Uhr.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. Juni.
Ein Hoch, das bis morgen Abend Richtung Ostsee zieht, sorgt für viel Sonnenschein. In der ersten Nachthälfte klingen die letzten Schauer vom Tag ab. Dann bleibt es meist trocken. Oft ist es klar, gebietsweise bilden sich aber Nebelfelder. Morgen wird es insgesamt freundlich mit längerem Sonnenschein und meist nur lockeren Wolken. Im Tagesverlauf entwickeln sich am ehesten über den östlichen Mittelgebirgen und den Alpen örtlich Schauer oder Gewitter. Heute Nacht 15 Grad in Berlin, 8 in der Eifel. Morgen werden auf Sylt 20, im Rhein-Neckar-Raum 29 Grad erreicht. Am Dienstag im Osten noch viel Sonnenschein, sonst leicht wechselhaft mit Sonne, Wolken und örtlichen Schauern oder Gewittern. Die treten am Mittwoch und Donnerstag wieder häufiger auf und können lokal unwetterartig sein.
Um 22.45 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Mordfall Lübcke führt die Spur in die rechtsextremistische Szene und Flucht aus Guatemala, wie Gewalt und Korruption die Menschen verzweifeln lassen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.